Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hey, 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 schön habt ihr eingeschaltet zu Ausgeglaubt. Manu, in alter Frische, wir zeichnen wieder auf am Montagmorgen und ich kann euch sagen, der sieht ganz knusprig aus, da ist nichts mehr von Krankheit, von bleichem Gesicht, von Appetitlosigkeit. Manu sitzt da nach zwei Kaffees mit seiner Cola und strahlt ins Mikrofon.
Ja, und ich habe meinen Appetit zurück. Ich habe übers Wochenende fleißig gegrillt und gestern Rinds Entercote und Schweinefilet und alles und das ist runtergegangen
wunderbar.
Und nicht mehr hochgekommen.
Ja, das ist doch ein guter Einstieg zu unserem Thema, das wir heute besprechen wollen. Es geht um Hoffen gegen den Irrsinn. Und wir wollen uns heute der Frage widmen, wie gehen wir eigentlich um mit diesen ganzen News und Schreckensmeldungen, die uns erreichen, aus Kriegsgebieten, aus der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik, aus der zurückhaltenden Art, wie EU-Regierungschefs darauf reagieren, ja, wie wir damit umgehen, dass wir das Gefühl haben, wir sind so in einem Hamsterrad von lauter irren Meldungen gefangen, die uns langsam aber sicher abstumpfen lassen. Gibt es da etwas, was uns Hoffnung macht? Gibt es da etwas, was uns hilft, damit umzugehen, sich nicht dieser Hoffnungslosigkeit, dem Zynismus oder der Angst, die das Ganze auch auslösen kann, hinzugeben? So eine Folge, wo wir mal drüber sprechen wollen, was hilft uns eigentlich persönlich, um damit umzugehen. Manu, ich habe dich gefragt, ob du heute ein Halleluja oder ein Stoßgebet hast und du hast gesagt, naja, es ist eigentlich ein Stoßgebet, aber es hat einen großen Halleluja-Anteil. Lass uns damit anfangen.
Sehr schön.
Stoßgebet.
Also mein Stoßgebet, das habe ich ausgestoßen letzten Donnerstagabend, wo ich mich mit meinem langjährigen Freund und Arzt und Psychiater, also nicht mein Psychiater, aber
das sind andere.
Genau, das sind andere. Nee, getroffen habe. Und wir haben den Abend am Rhein verbracht und Bier getrunken und uns wunderbar unterhalten und alles lief bestens bei bester Laune und nachts irgendwie um 10:30 wollten wir den Rückweg antreten und da ist mein Kollege plötzlich wieder zu Boden gesunken. Ein halber Kreislaufkollaps hat ihn ereilt. Er war kreidebleich und hatte kalten Schweiß auf der Stirn und mir dann gestanden, seine Kinder hätten zwei Tage vorher schon Magen-Darm-Grippe gehabt und er hätte gehofft, dass es an ihm vorübergeht. Aber jetzt, also ich habe das selten so erlebt oder mitgekriegt, innerhalb von 10 Minuten wurde der quasi von diesem Virus niedergestreckt und wir haben es dann gerade noch knapp bis zu seinem E-Bike geschafft und er hat noch versucht, zurück nach Rien zu fahren, aber es war dann wirklich schon, die Krankheit ist dann schon ausgebrochen und ich habe da einfach das Stoßgebet auf der Zunge gehabt. Herr, bitte jetzt nicht noch einmal, weil ich, wie ihr ja wisst, mich erst gerade von der österlichen Magen-Darm-Grippe erholt habe, die mir wirklich schwer zugesetzt hat. Und ich bin jetzt, ich kann eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Kelch dieses Mal an mir vorübergegangen ist. Also ist das quasi ein erhörtes Stoßgebet gewesen. Ich habe einfach gedacht, bitte nicht noch einmal.
Aber weißt du mal, ich kann es mir genau vorstellen, weil du bist ja manchmal ein Typ, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es verletzend ist. Ja, aber du hast einen gewissen Drama-Queen-Anteil bei solchen Themen. Und ich kann mir vorstellen, dass dein erster Gedanke nicht war, ja, das wird an mir vorübergehen, ich hatte das ja schon, sondern wahrscheinlich war schon die Intuition stärker. Oh, scheiße, jetzt erwischt es mich nochmal.
Ja, also tatsächlich war ich in dem Fall relativ hoffnungsvoll, weil wir ja immer draußen waren und jetzt auch nicht irgendwie unser Bierglas noch getauscht haben oder so, sondern ich habe so das Gefühl gehabt, das hat jetzt nicht gereicht, um sich anzustecken. Aber du hast natürlich schon recht, ich bin jetzt nicht jemand, der grundsätzlich davon ausgeht, dass das Unheil an mir vorüberzieht. Also dieser Psalm 91, 1000 fallen zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken, mich trifft es nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Grundeinstellung. So, ja.
Das werden wir nochmal aufnehmen müssen, wenn es darum geht, was uns Hoffnung macht, ja, angesichts genau. des Irrsinns. Ja. Ich habe ein Halleluja. Ja, es ist wieder out. Outdoor-Saison und das betrifft die Tennisspielerinnen und Tennisspieler unter uns ganz besonders. Wir müssen nicht mehr in der Halle spielen. Das bedeutet, wir können wieder auf den wunderbaren Sandplätzen unterwegs sein. Wir können uns wieder fragen, ob wir eine Sonnenbrille brauchen, wenn wir gegen die Sonne spielen. Wir können uns wieder erwärmen lassen von den Sonnenstrahlen, während wir Sport machen. Und das finde ich schon etwas vom Krassen. Ich habe ja erst so letzten Sommer eigentlich ein bisschen damit angefangen, Tennis zu spielen. Und es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du auf Sand spielst oder ob du in der Halle spielst. Aha. Und es ist einfach ein wunderbares Gefühl. Wir hatten so viel Spaß. Wir waren jetzt am Samstag spielen und es hat uns so Spaß gemacht, dass wir am Sonntag gleich nochmal einen Platz gebucht haben und nochmal da waren. Es ist wirklich, ja, der Sommer hat uns zurück, das Leben erwacht und zwar ganz besonders auf dem Tennisplatz.
Ach, sehr schön. Ja, da kann ich gut mitgehen. Ich habe zwar nicht Tennis gespielt, aber so die erwachende Natur und die verlängerten Tage, das ist schon unheimlich, was das mit mir und meinem Gemüt auch macht. Also das tut mir unglaublich gut.
Lass mich da mal noch nachfragen. Spielst du eigentlich noch Tischtennis?
Nein, ich habe das aufgegeben ein bisschen, weil der Freund, mit dem ich da gestartet bin, der ist aus Mangels Zeitressourcen ausgestiegen und dann bin ich da so ein paar Mal im Training irgendwie ein bisschen verloren rumgestanden und habe versucht, jemanden zu finden, der mit mir spielen will. Und das hat mich dann zu sehr erinnert an die Schulzeit, in der man dann bei der Mannschaftswahl als Letzter noch bleibt. Und dann habe ich gedacht, ja, das muss ich mir jetzt nicht jede Woche geben. Aber
das heißt, du brauchst eigentlich einen Freund, jemand, der Zeit hat und ein flexibles Hobby.
Genau, ja.
Ja, ja. Ich habe dir da ja schon ein paar Mal einen Vorschlag gedroppt. Denk doch noch mal über unser Fitness-Abo nach.
Ja, ich denke immer wieder drüber nach, genau. Und das können wir dann öffentlichkeitswirksam, können wir das dann ausbreiten, wenn es so weit kommen sollte, genau.
Ja, ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst langsam, weil wir kommen immer wie näher auf diese Sommerferien. Mhm. Natürlich klingt das jetzt, als wäre das noch weit, aber ich weiß, dass du kein Mensch der schnellen Entschlüsse bist.
Ja.
Und das bedeutet für mich, dass es wahrscheinlich vor Juni gar nicht realistisch ist, dass du ein Abo abschließen wirst. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie du dann tickst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, aber bringst du das jetzt wirklich vor den Sommerferien noch? Und dann wirst du in den Sommerferien sein, du wirst ganz viel Grillabende haben mit Bier und danach denken, dass es ja eigentlich eh total überbewertet ist mit diesem ganzen Fitnesswahn und es dann wahrscheinlich bis Weihnachten doch nicht machen.
Ach, das ist...
Also ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich schon fast eher so im Januar-Zeitfenster, wo das wieder möglich wird.
Ach, nee, gut, das sagst du jetzt natürlich, um mich herauszufordern zu einer etwas beherzteren und schnelleren Entscheidung. Mal schauen, was daraus noch wird, ob ich da noch meine Bikini-Figur hinkriege bis im Sommer. Gut, ja, also ihr Lieben, wir kommen zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Hoffen gegen den Irrsinn. Das Thema ist mir ziemlich nahe und in der Vorbesprechung habe ich auch gerne zugegeben, dass der Irrsinn dieser Welt, ganz besonders der Irrsinn der Trump-Administration, es regelmäßig schafft, mich irgendwo in Beschlag zu nehmen und auch, würde ich sagen, in einer unguten Weise mich in einen emotionalen Strudel zu verwickeln. Mir sind diese Situationen leider allzu vertraut, in denen man auf Facebook oder Instagram durch die Videos scrollt und dann in ein algorithmisches Rabbit Hole versinkt und ein Video nach dem anderen sich zu Gemüte führt und es nicht fassen kann, wie verrückt diese Welt geworden ist und sich zunehmend dann enerviert und anfängt, Videos zu teilen und Kommentare abzusetzen, um irgendwie sozialmedial gegen den Irrsinn dieser Welt anzuschreiben und anzuposten, nur um dann zu merken, dass man erstens mal sehr wahrscheinlich keinen ernsthaften Unterschied macht und dass man dann auch, das ist vielleicht auch ein Aspekt, über den wir sprechen können, dass man natürlich ein Stück weit dann auch zu dem wird, was man verachtet oder ablehnt. Also dass man selber durch diese Postings und durch diese aufgeregten Nachrichten, dass man selber so in einen Aggressionsmodus kommt und in einen Kampfmodus und dann eigentlich genau diese Art der, diese unaufgeregte Differenziertheit verliert und diese Bereitschaft irgendwie zuzuhören oder auf andere einzugehen oder das Problem wirklich bei der Wurzel zu verstehen und so, das geht alles dann den Bach runter und man ist so in diesem, man lässt sich so mitreißen und repliziert oder dupliziert dann eigentlich genau diese angstmotivierten, zornigen, aggressiven Haltungen, die man doch eigentlich kritisieren wollte. Also das ist schon, ich kenne das nur zu gut und wir haben gesagt, wir wollen uns mal drüber unterhalten, wie man eigentlich gegen den Irrsinn anhoffen kann und ob es praktische und vielleicht auch theologisch begründete Wege gibt, nicht zu dem zu werden, was man hier eigentlich verachtet und kritisiert.
Ja, du sagst jetzt verachtet und kritisiert. Ich glaube, es gibt ja so zwei ganz grundmenschliche Verhaltensweisen, wie man mit solchen Schreckensmeldungen umgehen kann, mit dieser Überforderung, die uns tagtäglich trifft, wenn wir die 20 Minuten oder WhatsApp oder was auch immer öffnen. Das eine ist ja Flucht. Also wir flüchten.
Ja.
Das ist eine grundmenschliche Verhaltensweise gegen Angst und Überforderung.
Ja.
Kann dann sein, dass wir uns flüchten und ja sagen, wir vermeiden einfach alle Arten von Nachrichten, weil das tut uns nicht gut. Wir müssen da auf unser Inneres schauen. Wir müssen hier wirklich Self-Care an die erste Stelle setzen, keine Nachrichten mehr konsumieren. Oder wir konsumieren zwar Nachrichten, aber lenken uns dann ab durch Konsum, durch Sport, durch irgendetwas, was wir sonst tun, was da ein Gegengewicht quasi schaffen soll, eine Welt, in der das alles nicht vorkommt. Oder ich habe das wirklich jetzt gerade am Wochenende wieder gedacht, wenn ich Tennis spiele, dann sind das wirklich 60 heilige Minuten, in denen es nur um den gelben Ball geht. Da gibt's keinen Donald Trump, da gibt's keine Nachrichten aus Iran, da gibt's keine Nachrichten aus Gaza, Libanon etc. Da ist wirklich ein Freiraum von all dem. Und ich würde aber auch sagen, das kann ziemlich rasch dann schon auch zu einer Flucht werden, wo man quasi wie sagt, ja, ich nehme einfach am Ganzen nicht mehr teil, ich entziehe mich dem. Und das andere ist so dieser Fight-Modus.
Ja.
Und den sehe ich immer ganz gut auf deiner Facebook-Wall. Nein, also ich meine das wirklich ernst. Da sind ganz viele Fighter drauf, die gerade entschieden haben, nein, ich stelle mich dem und ich gebe zu jedem Thema meine 5 Cent und streite um die richtige Deutung und habe da dann auch noch was zu sagen und setze mich für meine Deutung ein. Und ich glaube, das, worum es heute gehen könnte, wäre etwas zu finden, was weder Flucht, also jetzt, du hast gesagt, Hoffnung, also was weder Vertröstung vielleicht wäre, noch so ein Aktionismus, wo man quasi das Gefühl hat, ja, die Welt geht vor die Hunde, aber wir retten sie jetzt noch kurz, bevor es ganz schlimm kommt.
Ja, ja. Ich kann mit dieser Unterscheidung viel anfangen. Man fügt ja aus Naturbeobachtung oder Tierbeobachtung dann noch etwas Drittes hinzu und sagt, es gibt noch Freeze, also Fight, Flight oder Freeze. Ich kann damit viel anfangen. Es gibt ja auch ganz programmatisch diese Idee, zum Beispiel News zu fasten, Neuigkeiten fasten, zu verzichten auf diesen ganzen, auch gerade sozialmedialen Wahnsinn, zu sagen, ich entziehe mich dem. Das ist auch zu Corona-Zeiten war das ein großes Thema, dass Leute gesagt haben oder das dann auch als Achtsamkeitsübung quasi empfohlen haben, zu sagen, ich schlage keine Zeitung mehr auf, ich bestelle diese News-Ticker ab, ich begebe mich auf meinem Handy nicht mehr in diese Instagram-Rabbit-Holes und so weiter. Ich entziehe mich dem ganz bewusst und will davon gar nichts mehr hören, weil mich das nur aufwühlt und weil es dann am Schluss doch nichts gibt, was ich dagegen tun kann. Deshalb halte ich mich da raus, als gewissermaßen als psychohygienische Maßnahme.
Ja, das kann ich super gut verstehen.
Also ich kann das auch gut verstehen, es ist mir einfach nie gelungen. Aber ich kann das verstehen, dass man das macht und ich denke, es würde mir schon stellenweise helfen, wenn ich zum Beispiel, wenn ich so Zeitfenster dafür einrichte.
Ja, genau. Weißt du? Lass mich da vielleicht gerade einhängen, weil das wäre tatsächlich einer meiner Punkte, die mir helfen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns jetzt Dinge erzählen, die uns helfen, damit umzugehen. Und bei mir ist das tatsächlich so ein Punkt. Ich habe das so genannt unter dem Titel, was mich stresst, entscheide ich selbst. Mhm. Und da geht es mir eigentlich darum, zu sagen, naja, ich möchte nicht ganz auf News verzichten. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich so in mich gehe, dass ganz vieles von dem, was ich tue, nicht mehr damit zu tun hat, dass ich mich informiere, sondern dass ich quasi getriggert, und ich meine jetzt hier das Wort mal wirklich so, getriggert durch diese ganzen Push-Benachrichtigungen, die kommen, also auf dem Handy, weißt du, diese Sofortmeldungen, diese Eilmeldungen, dann ständig wieder aus meinem Alltag hinausgerissen werde und dort in so kleinen Rabbit Holes versinke, wo ich versuche, möglichst viel über irgendetwas zu erfahren, was mir vor 4 Minuten noch gänzlich egal und unbekannt war. Und da habe ich für mich quasi entschieden, ich deaktiviere alle Push-Benachrichtigungen, die nicht mit Fußball zu tun haben. Ja, weil dort finde ich, das ist dann wirklich, also nicht, weil mich Fußball so besonders interessiert, sondern weil ich da diesen Filter habe. Da kann ich sagen, kann ich mir auch später noch anschauen. Mhm. Wenn es jetzt nicht gerade ein Trainerwechsel, weißt du, bei der Lieblingsmannschaft oder sowas ist, dann kann ich das gut verschieben, dann habe ich diese Eile nicht. Und für mich hat das ganz viel damit zu tun, wieder in eine Verantwortung zu kommen, dass ich sage, ich möchte gerne selbst meine Aufmerksamkeit auf das lenken, was mir wichtig ist. Ich merke zum Beispiel, eine hilfreiche Maßnahme war wirklich Push-Nachrichten abstellen. Mhm. Das ist wirklich sehr entscheidend für mich. Und dann das Zweite ist einfach ab 20 Uhr keine News. Mhm. Es klingt jetzt seltsam, aber ich merke so, mir reicht das eigentlich, wenn ich das Echo der Zeit höre. Das ist eine Sendung vom Schweizer Radio und Fernsehen. Für die deutschen Kolleginnen und Kollegen, die das nicht kennen, ein super Nachrichtenmagazin, im Schnitt so etwa 30 Minuten. Es ist Radio, das macht für mich nochmal was, weil ich dann diese Bilder alle nicht habe. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass ich da eigentlich alles Relevante mitgekriegt habe. Und dann höre ich auf, News zu konsumieren. Und ich merke, dass mir dieser Abstand bis zum Schlafengehen wahnsinnig hilft, um nicht im Bett zu liegen und zu grübeln.
Ja.
Also diese 2,5-3 Stunden, die da noch sind, dass die eine quasi newsfreie Zone sind, das tut mir gut. Ich habe früher immer das 10 vor 10 geschaut. Mhm. Aber das ist dann halt schon so, dass das eigentlich das ist, was du noch mitnimmst, wenn du ins Bett gehst, meistens, oder? Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Und was ich auch angefangen habe, seit Ostern, und das finde ich auch eine super Sache, ist, bin ich wirklich aufgestanden am Morgen und habe einfach mal gleich aufs Handy geschaut und hatte noch die Push-Nachrichten drin. Und dann gehst du das mal alles durch. Oh, was ist wieder passiert heute Nacht? Oh, Trump hat wieder. Und jetzt mache ich so, dass ich entweder am Morgen zuerst joggen gehe oder den Spaziergang mit dem Hund mache und erst dann beim Kaffee mal auf meine Zeitungs-App gehe und da durchgehe und vor allem wirklich auf eine Zeitungs-App, eine richtige Zeitung. Also bei mir ist das jetzt zum Beispiel die NZZ und der Bund. Und da gehe ich mal ein bisschen durch und lese, aber dann habe ich das Ganze irgendwie schon redaktionell aufbereitet, eingeordnet. Und es kommt nicht so wie ein Schwall über mich. Ja, also das wäre so mein Punkt eins, ist selbst wieder das Steuer zu übernehmen und zu entscheiden, was mich stresst.
Ja, das kann ich mir gerne zu Herzen nehmen, weil das, ich glaube, das wird mir auch helfen. Das gelingt mir eben genau nicht. Es passiert mir öfter, dass ich dann abends beim abendlichen Netflix-Schauen parallel quasi Second-Screen-mäßig noch durch die Social Media scrolle und dann ab und zu wieder unterbreche und ein Video anschaue. Und dann eben meistens ist es dann, mein Algorithmus ist ja auch ziemlich versaut, was auch damit zu tun hat, dass ich mich, ich sage jetzt mal, auch forschungsmäßig mit diesem ganzen Rechtspopulismus im Christentum immer wieder auseinandersetze und dann natürlich die ganzen Videos auch aus diesem Grund verinnerliche, aber deshalb spielt es mir das dann ständig rein und dann werde ich aus dem Netflix-Serien- oder Filmgenuss werde ich regelmäßig dann rausgerissen und schaue mir dann die Videos an und teile dann was oder kommentiere was und so. Und das ist, ich glaube, psychohygienisch wirklich eigentlich nicht zu empfehlen. Auch wenn ich, weißt du, auch wenn ich mir manchmal nicht helfen kann, weil ich das Gefühl habe, hier verschieben sich vor unseren Augen, verschieben sich Dinge und ereignen sich Dinge, die man kaum für möglich gehalten hätte. Wenn man nur schon schaut, wie sich das Amt des Präsidenten und das Selbstverständnis und auch die öffentlichen Auftritte einer amerikanischen Administration, wie sich das gewandelt hat in den letzten 12 Jahren. Da wird jetzt im Stunden- und manchmal im Minutentakt von Trump über Social, Truth Social und so weiter, werden Dinge rausgehauen, die komplett undenkbar gewesen wären, nicht nur unter Obama, sondern auch schon unter Bush Senior und Junior, auch von republikanischer Seite, dass da, im Rückblick, auch wenn man wirklich, weißt du noch, als Bush Junior an der Macht war, da hat man über diese Bushismen sich lustig gemacht, weil er wirklich auch nicht das hellste Kerzchen auf der Torte war und immer wieder Zeugs gesagt hat, wo man sich ans Gehirn packt und denkt, wie konnte er nur? Aber das ist alles, das ist wirklich sowas von leicht verdaulich und moderat im Vergleich zu dem, was uns heute in praktisch auf Minutenbasis aufgetischt wird. Und ich habe dann, es ist bei mir dann so dieses Gefühl, ich schaue hier zu, wie sich ein Klima verändert und wie sich eine Demokratie in den USA zunehmend zu einem faschistischen oder sogar christofaschistischen, christlich-faschistischen Staat umbaut. Und ich habe dann immer so im Hinterkopf diese Worte am heiterhellen Tag quasi, am heiterhellen Tag, ohne den Versuch, Dinge zu vertuschen, werden Medien zensiert und zurückgeschnitten, wird Einfluss genommen auf die Gerichte und so weiter und die Gewaltenteilung wird rückabgewickelt und all diese Dinge. Am heiterhellen Tag kann man das beobachten und Trump breitet das in einer Aggressivität und auch in einer kindlichen, beleidigten Art und Weise breitet das aus. Und ich hab dann so diesen Fight-Reflex, dass ich denke, ja, da muss doch irgendeiner etwas zu sagen. Da muss man doch irgendwie, und ich kann ja, was soll ich jetzt? Ich kann ja nichts außer in meiner Bubble, in meinem bescheidenen Einflusskreis dagegen Einspruch erheben und sagen, also so geht's jetzt wirklich nicht. Oder mindestens dann, wenn dann noch der christliche Glaube, mein Glaube, meine Symbole, die Dinge, die mir heilig und wichtig sind, mit hineingezogen werden in diesen Wahnsinn und instrumentalisiert werden für eine absolut verachtenswürdige, niederträchtige, menschenfeindliche Agenda, dann habe ich so den Impuls, aber da muss ich doch jetzt dagegenhalten und in meinem bescheidenen Kreis sagen, nicht im Namen meines Glaubens.
So. Ja, Manu, also, ich verstehe deinen Impuls und ich glaube auch, wir haben es damit anderen Bubbles zu tun, in denen wir uns beide sonst so bewegen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis jemanden gibt, der sich irgendwie als Verteidiger dieses christlichen Nationalismus aufschwingen würde oder den relativieren würde.
Ja.
Das ist allen so zuwider. Und dann kommt halt für mich so ein Entspannungsmoment rein, wo ich einfach merke, also weißt du, wenn ich mich frage, okay, was ist das, was ich jetzt tun kann? Was ist meine Rolle da drin? Da merke ich, das ist sehr wenig. Es gibt da ganz wenig, was ich eigentlich tun könnte und was meine Aufgabe ist, was jetzt ganz direkt damit zu tun hat. Mhm. Es ist viel eher so, dass ich merke, dass wenn ich mich davon nicht zu sehr vereinnahmen lasse, dass ich dann einen besseren Start in den Tag habe am Frühstückstisch mit meinen Kindern zum Beispiel.
Ja, ja.
Weil ich nicht schon völlig im Tunnel dieser ganzen Meldungen drin bin, weil das nicht schon alles einnimmt, sondern weil ich mich zum Beispiel dafür interessiere, wie läuft der Akkordeonunterricht meines Sohnes? Was interessiert ihn im Moment, wenn er bei so einer Sternwarte war und sich Dinge angeschaut hat und so. Und dafür Kapazitäten und Freiraum zu haben, weil ich ja eh nichts an diesem anderen ändern kann.
Ja.
Also etwas, was mich dann sehr entspannt und ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich finde, die ganze christliche Show, die da abgezogen wird, ist ja dermaßen schlecht gespielt, dass es eigentlich eine sehr geringe Verwechslungsgefahr gibt. Also wir hatten das jetzt wirklich das Hexet bei seinem Gebet aus Pulp Fiction zitiert hat. Ich meine, das kann man sich ja kaum ausdenken.
Ja, eben.
Das ist ja wirklich so auf einer Ebene, wo du sagen musst, okay, das ist nicht so, dass jemand denkt, dass das mein Glaube ist. Das ist nicht so, dass jemand denkt, ah, das kenne ich doch, Stefan ist doch auch Christ, der wird das ganz ähnlich sehen. Das glaube ich einfach nicht. Weil sonst ist so viel schiefgelaufen in der Art, wie ich über meinen Glauben spreche, dass ich da ziemlich entspannt bin. Oder auch, weißt du, dieser Angriff jetzt gegen den Papst. Ich meine, das ist dermaßen lächerlich. Da mache ich mir dann schon fast eher Sorgen drum, dass jetzt der Papst quasi zur großen Gegenfigur aufgebaut wird. Und ich denke wieder, ja, aber Leute, die ganze Scheiße, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen, ist ja dieser Personenkult, dieses ich personalisiere wichtige, komplexe politische Entscheidungen, fokussiere ich auf eine Person und sage dann, ich bin Team Trump oder nicht. Und genau das, also Ich finde den Papst wirklich klasse, gell? Ist wirklich nicht gegen den Papst. Aber genau dieser Personenkult wird doch jetzt gerade auch da wieder gespielt. Alles, was der Papst jetzt sagt, wird plötzlich als, das ist eine indirekte Botschaft gegen Trump. Das ist aber ganz klug, wie er das verpackt hat und so. Und ich denke mir so, nein, ich glaube, der Papst wollte eigentlich gar nichts jetzt zu Trump sagen. Und da habe ich dann eher manchmal ein bisschen Schiss. Also bei dieser ganzen personalisierten Engführung in der Geschichte. Aber insgesamt ist das so weit weg von allem, wofür mein christlicher Glaube steht und von allem, was ich je dazu gesagt habe oder wichtig finde. Ja.
Ja, also das ist jetzt auch nicht unbedingt die Angst, die mich umtreibt, dass ich quasi oder dass ich und mein Glaube verwechselt wird mit dem, was dort im Namen Gottes und im Namen Jesu und im Namen des Vaterunsers und so weiter alles passiert, dass man mich jetzt damit identifiziert quasi. Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie widerwärtig ich diese Art der Instrumentalisierung des Glaubens für militärische und faschistische Ziele und so finde. Nur vielleicht, was mir näher geht, ist, dass sich das Ganze ja weitgehend abspielt in einem Milieu, das durchaus verwandt ist oder sich überschneidet mit meiner kirchlichen Sozialisierung. Das ist vielleicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist vielleicht das, was mir näher geht. Das ist
auch ganz besonders, oder? Dieses Charismatische, dieses, wir sind in einem großen Kampf zwischen Gut und Böse und der wird sich jetzt entscheiden, etc.
Exakt. Diese, und die ganze Sprache und der ganze Habitus und der ganze Duktus dieser Äußerungen, das ist mir halt vertraut aus früheren Zeiten und das befremdet mich dann umso mehr, weil ich das Gefühl habe, hier wird jetzt etwas auf die Spitze getrieben. In gewisser Weise könnte man auch sagen, und ich würde das sehr ernst nehmen, könnte man auch sagen, dass man eigentlich jetzt in der Art und Weise, wie die Trump-Administration den christlichen Glauben und ganz spezifisch den evangelikal-charismatischen Glauben instrumentalisiert, dass man hier auch ablesen kann, was gefährlich oder toxisch oder krank war an diesen Haltungen und Überzeugungen schon weit vor Trump. Und das jetzt hier quasi etwas, es ist ja nicht nur ein Hijacking, es ist jetzt nicht nur, da wird jetzt eine unbescholtene Glaubensrichtung oder ein unbescholtener Brand des Christentums wird jetzt plötzlich entführt und quasi vor einen politischen Wagen gespannt, sondern was sich hier zeigt, sind ja durchaus Gefahrenpotenziale, die im Evangelikalismus und in der charismatischen Frömmigkeit mit Wurzeln oder angelegt
waren. Genau, es wurde nicht einfach alles umformatiert, ja, oder? Sondern das konnte anschließen an vieles, was schon da war.
Ja, und das zeigt ja auch der Rückhalt, der in dieser Szene, den quasi eine Trump-Administration in dieser Szene noch immer genießt. Es gibt Widerspruch, es gibt Widerstand, es gibt Leute, die sagen nicht in meinem Namen, es gibt Pastoren, auch Megachurch-Pastoren, die sich davon klar distanzieren. Einige davon kenne ich persönlich und bestaune ihren Mut in diesem Klima der USA, sich da so klar zu positionieren und auch dann viele, viele Mitglieder und Besucher der Gemeinde auch zu verlieren. Es gibt Widerstand, aber es gibt doch eine erstaunlich und erschreckend breiten Rückhalt für all dies, und das zeigt ja schon, wo diese Art des Christentums, dieser Brand des Christentums auch anfällig ist für Personenkult, für auch eine martialische Logik, für diese politisierte, militarisierte, maskulinisierte Art des Christentums und so. Also das sind gewisse Neigungen, an denen man anknüpfen konnte, sonst lässt sich das nicht erklären.
Jetzt ernst gemeinte Frage, ist das etwas, was dir Hoffnung macht? Weil man könnte jetzt sagen, wir erleben im Moment quasi auch ein sehr klärendes Gewitter. Ja. Also ich würde sagen, es wird eine Zeit nach Trump geben. Mhm. Daran glaube ich, also davon gehe ich aus. Und ich glaube, man wird dann schon auch genau hinschauen, wer wo stand in dieser Zeit danach.
Ja.
Und wofür die standen und wofür die anfällig waren. Und wenn ich das jetzt noch kurz nur zusammenziehe, ich will das jetzt gar nicht alles aufrollen und diskutieren, aber mit den ganzen wirklich crazy Skandalen, die man auch hatte bei charismatisch geprägten Megachurches und Church Leaders in den USA, dann könnte man ja auch sagen, ja, das könnte jetzt auch das letzte Aufbäumen vor dem großen Zusammenbruch und Niedergang sein. Ist das eine Hoffnung, die du teilst? Ist es etwas, was dir Mut macht in der ganzen Sache, oder bist du da eher skeptisch?
Ich wäre vorsichtig, aber grundsätzlich begrüße ich es auch, dass hier, ich würde sagen, an manchen Stellen der Evangelikalismus und das charismatische Christentum eine Fratze zeigt und auch etwas, du hast gesagt, ein klärendes Gewitter, das eigentlich jetzt deutlich wird, wo Gefahren und toxische Potenziale in dieser Art der Frömmigkeit wirklich immer schon mit verbaut waren. Das kann durchaus heilsam sein. Ich glaube auch wirklich, dass der Evangelikalismus in dieser Form, dass er sich davon, von diesem Reputationsschaden und von dieser Polarisierung nicht mehr erholen wird. Also ich glaube wirklich, der Brand ist verbrannt auf weiten Strecken. Ich sage das aber auch ohne Schadenfreude, weil ich mich ja eher, also es hätte mich viel mehr gefreut, weil es gab ja nicht nur, es gibt ja in jeder Art der Frömmigkeit und der Religiosität gibt es ja toxische Potenziale. Also hier jetzt nur auf die Evangelikalen zu zeigen, wäre auch verlogen. Das kann man, es gibt im Katholizismus und im reformierten und reformatorischen Christentum, es gibt überall einerseits historische Altlasten, die man mitnimmt, systemische Unwuchten und Versuchlichkeiten, das gibt's ja überall. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn der Evangelikalismus in der Breite in den USA durch diese Zuspitzungen unter Trump zu einer Haltung gekommen wäre, zu sagen, nein, das geht uns jetzt zu weit. Und jetzt berufen wir uns auch auf die positiven, auf die heilsamen Potenziale in unserer Tradition und schieben hier einen Riegel. Und das ist nicht passiert. Also die kritischen Stimmen sind eigentlich marginalisiert und eher niedergeschrien worden. Und die Extreme haben sich im Moment durchgesetzt. Und ich kann hier dem Impuls an vielen Stellen einfach nicht widerstehen, da entgegenzuhalten und sagen, Leute, ausgerechnet bei euch, ausgerechnet ihr, die ganze, über meine ganze Kindheit und Jugendzeit hinweg ein Feindbild von einem Antichristen aufgebaut habt, der die Welt verführen wird und der auftreten wird im Namen des Christentums und des Glaubens und dann doch menschenverachtende Politik führen wird. Und so ausgerechnet ihr, die ihr sensibilisiert habt auf solche Entwicklungen, lässt euch jetzt in einer Art und Weise verführen von einer Figur, die all diese Kennzeichen trägt.
Ja, aber also Manu, genau das finde ich aber gar nicht so erstaunlich, ehrlich gesagt. Weil, ja? Weil ich glaube, dass jede Position bei jedem Thema, die auf solche Abschlussfiguren, auf solche Absolutheitsmomente setzt, immer wahnsinnig anfällig ist, zu kippen. Also, weißt du, wenn man sagt, etwas ist unchristlich, dann muss man Kriterien angeben, wie man das meint, wie man das begründet. Man muss eigentlich mit der feinen Klinge vorgehen und sezieren und sagen, daran mache ich das fest, das ist mein Argument, hier habe ich einen Grund, oder? Wenn du vom Antichristen sprichst, wenn du mit dem Antichristen eine Figur meinst, die gemeint ist, wenn du davon ausgehst, dass das dieses letzte Zeichen ist, bevor die Apokalypse kommt, bevor das letzte Gericht kommt, etc., dann bist du vielleicht zu dieser feinen Unterscheidung gar nicht mehr fähig. Mhm. Also ich denke immer dran, diese Aufgabe, die Christen haben durch das Neue Testament, die Geister zu unterscheiden. Mhm. Es ist ja nicht einfach irgendeine esoterische Aufgabe mit Gläserrücken und Geisterbeschwörung, sondern da meint man ja, dass wir Dinge prüfen sollen.
Ja.
Sollen prüfen durch das, was wir wissen aus unserer Geschichte, durch die Vernunft, die wir haben und vor allem aber auch durch die Basis der Schrift, die uns mitgegeben ist. Und wenn wir sowas tun, dann müssen wir argumentieren. Wir müssen letztendlich irgendeine Art von Theologie betreiben, um das zu tun. Wenn du aber vom Antichristen ausgehst, dann musst du eigentlich nur eine Seite wählen.
Ja.
Und es ist dann verdammt schwierig, diese Seite nochmal zu ändern. Zu sagen, oh, ich glaube, da stand ich auf der Seite des Antichristen und gar nicht auf der Seite von Christus. Und ich glaube, es ist auch ein Learning aus dieser ganzen Sache raus, dass wir diese ganz großen Figuren vielleicht wirklich mit allergrößter Zurückhaltung bedienen sollten.
Ja, ja.
Und wenn irgend möglich vermeiden.
Ja. Weil sie eben zu einer sehr monochromen Weltsicht eigentlich
veranlassen. Sie machen uns nicht handlungsfähig.
Ja, ja, aber das ist ein gutes Stichwort, Handlungsfähigkeit, weil wir reden über Hoffen gegen den Irrsinn und im Blick auf, ich habe ja gesagt, bei mir, ich habe weniger diesen Fluchtreflex oder es gelingt mir gar nicht, ich schaffe es nicht, irgendwie meinen Social-Media-Konsum irgendwie zu begrenzen oder einzuschränken. Ich nehme das jetzt als heilsamen Tipp von dir mit der nicht nach 8 Uhr Regel
und so. Als ob du das noch nie gehört hättest.
Ja, nee, habe ich auch schon gehört, aber ich sag ja, das fällt mir extrem schwer, weil ich diesen Fight-Reflex sehr in mir habe, aber auch eben im Blick auf Ich frage mich dann immer, wenn man später einmal zurückschaut und angenommen, es würde jetzt ein Worst Case eintreten, dann wird man zurückschauen und dann wird man sich genauso, und ich bin ja immer vorsichtig mit Vergleichen mit dem Dritten Reich und so weiter, aber da hat man ja auch im Rückblick, denkt man, wie konnte das alles passieren und am heilen Tag und irgendwie keiner hat sich ernsthaft dagegen gewehrt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn die jetzige Situation, die Potenziale in verschiedene Richtungen hat, aber auch ganz sicher in fatale Richtungen, wenn die sich zuspitzt und irgendwann schaut man zurück und denkt, ja, wie konnten die da einfach tatenlos zuschauen und das irgendwie hinnehmen? Und jetzt ist ja für mich klar, die Geschichtsschreibung wird dann auch nicht sagen, aber es gab einen tapferen Streiter, der sich widersetzt hat und der auf Facebook und auf Instagram regelmäßig gegen den Wahnsinn angeschrieben hat. Der Manuel Schmid, der hat quasi sich gewehrt, der neue Bonhoeffer. So wird es ja nicht sein. Aber was kann man denn tatsächlich tun? Oder gibt es Möglichkeiten zu sagen, wir lassen das nicht einfach auf uns sitzen, wir üben eine Form des Widerstandes auf einer anderen Ebene, weil das, ja, was ich mache, hat ja etwas extrem Reaktionäres. Ich lasse mich triggern von den neuesten Posts, ich lasse mich triggern vom neuesten Wahnsinn und denke, Leute, schaut euch das an, warum seht ihr das nicht? Und ich verzweifle daran, dass Leute das nicht checken und immer noch ihre Loyalität bekunden und so. Das hat etwas extrem Reaktionäres, das mich wahnsinnig abhängig macht, auch von diesen Wahnsinnsmeldungen. Gibt es eine Möglichkeit, proaktiv ein anderes Narrativ zu setzen, in eine andere Geschichte zu glauben und eine Art von Widerstand zu üben, die ein positives Potenzial hat und die auch sich loslöst von dieser Abhängigkeit, von dem Wahnsinn, weißt du?
Ja, und das wäre etwas, worin du Hoffnung suchst, oder? Weil ja. ich würde sagen, ja, da gibt's aber schon einiges, Manu. Gerade jetzt, wir müssen wirklich diesen Vergleich mit der ganzen Nazi-Zeit nicht zu weit treiben, oder? Ja, ja. Das ist wirklich immer heikel. Aber ich glaube schon, es gibt doch da einen großen Unterschied, dass die Mehrheit mindestens des Christentums damals unter den deutschen Christen versammelt war. Gab noch die katholische Kirche, aber ich würde jetzt mal sagen, im Protestantismus war die überwiegende Mehrheit, mindestens das, was wir heute als Volkskirche oder Landeskirche begreifen würden, waren die deutschen Christen. Ja. Und das, was sich dagegen gestellt hat, waren eher Splittergruppen, Randerscheinungen des Ganzen. Mhm. Dass man danach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, ja, wir bekennen, dass wir nicht mutiger geglaubt, nicht und so weiter, ne? War dann ja quasi ein Versuch, diese Randgruppe in das Zentrum zu rücken und daraus eine Möglichkeit einer weiteren Existenz einer christlichen Kirche zu finden. Aber ja,
man
jetzt
musste das doch irgendwie aufräumen. Ja.
Ja, aber jetzt ist doch schon ziemlich anders. Ich finde, der ÖRK, der WGRK, die katholische Kirche widersprechen doch ganz entschieden dort, wo es darum geht, einen Krieg, kriegerische Gewalt, diese ganzen kolonialistischen Bestrebungen der Trump-Regierung, aber auch die Bestrebungen eines Putin etc., die Völkerrechtsverletzungen, die passieren, die Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen, die in Gaza passiert sind etc., die werden doch verurteilt von diesen Kirchen. Mhm. Und sie nehmen da kein Blatt vor den Mund, sondern sie sagen, nein, ihr dürft unsere Religion, unseren Glauben dafür nicht einspannen. Der sagt genau das Gegenteil. Und da finde ich, also weißt du, jetzt bei allem, wo ich wirklich auch verstehen kann, dass du sagst, ja, aber Leute, seht ihr es nicht? Würde ich sagen, das ist doch schon ein großer Unterschied, dass wir da eine ganz, ganz, ganz klare Mainstream-Mehrheitsmeinung haben, die sagt, nein, das geht nicht in unserem Namen, nicht im Namen unserer Kirche, unserer Religion.
Ja, also in unserem Breitengraden auf jeden Fall und in den USA hat
aber die katholische Kirche ist auch in den USA
ja, genau.
Ist eine ganz wichtige, ja, große Kirche.
Und auch
Kirche.
Die Mainline-Churches sind ja
da nicht auch
auf
sagen,
Kurs
oder?
Mit,
ja.
Mit Trump. Es ist wirklich da dieses auch dieses sehr verbreitete Phänomen
also evangelikaler der ökumenische Rat also, der Kirchen schweigt nicht dazu. Also
ja,
die positionieren sich.
Du meinst hier zumindest die Instrumentalisierung des Christentums als Ganzes droht.
Sie wird mindestens nicht institutionell unterstützt oder stillgeschwiegen, sondern sie wird klar benannt und sie wird verworfen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber eben, für den Einzelnen sich jetzt hier in einer Art und Weise, weil das ist ja, was mich so ein bisschen umtreibt, also in diesem Fight-Modus sich jetzt nicht reinziehen zu lassen, in den Wahnsinn und dann schlussendlich wirklich irre zu werden daran, aber auch nicht einfach alles ignorieren oder totschweigen, eine gute Art, sich zu engagieren und dem etwas positiv entgegenzusetzen, das finde ich, ich finde das nicht einfach. Also
ja, aber weißt du, vielleicht hat das auch sowas mit einer Art Bescheidenheit zu tun. Also, dass ich jetzt mit allem, was ich an Blogbeiträgen und Podcasts und Social-Media-Beiträgen schreibe, wahrscheinlich da nicht den Unterschied machen kann, geschenkt. Aber ich habe ja trotzdem ein Umfeld, ein soziales Umfeld, in dem ich anders leben kann, in dem ich andere Werte leben kann.
Ja.
Und ich glaube, wir dürfen uns nicht die Hoffnung, die wir haben, nehmen lassen und quasi wie sagen, ja, was soll sinnvoll sein, Nächstenliebe zu leben in unserem Umfeld, in einer Welt, wo alles vor die Hunde geht. Ja. Nein, ich glaube, genau dann verlieren wir.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass alles, was wir gewinnen können, darin liegt, dass wir uns immer fragen, habe ich da einen Impact? Kann ich einen Unterschied machen? Was ist das, was ich damit in meine kleine Welt bringen kann?
Ja.
Und ich glaube schon, dass wenn wir uns darauf konzentrieren, also ein großer Teil der Menschheit darauf konzentriert, was er da tun kann, dass das einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf das, was geschieht. Und ich glaube auch, dass alle Geschichten, die wir haben, also alle Gleichnisse, die wir haben im Neuen Testament, wie das Reich Gottes kommt, die sind nicht so, dass irgendeine Autorin oder ein Autor der ganzen Welt die Augen öffnet und dann sehen sie, wie es wirklich ist und stürzen die bösen Despoten, sondern es passiert eigentlich immer klein am Boden. Ein Same wird gesät und geht auf. Oder?
Ja.
Es hat viel mehr mit generischem Wachstum zu tun, was von der Basis kommt, als mit etwas, was top-down sich dann durchsetzt.
Ja, 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 genau. Ja, bottom-up. Also ich glaube das auch, dass wenn es Hoffnung auf eine Veränderung des Klimas gibt, des politischen und gesellschaftlichen Klimas, dann ist es nicht etwas, was dann irgendwie der nächste große Mann oder die nächste große Frau initiiert, sondern dann ist es etwas, was ganz viele Menschen irgendwo verbindet und zu einer Gegenbewegung auch werden kann. Und was mich da durchaus manchmal hoffnungsvoll stimmt, das ist jetzt zwar nicht eine Gegenbewegung im eigentlichen Sinn, aber ist schon die Tatsache, dass der Eindruck, der auf Social Media gerne entsteht, gerade natürlich, wie wir das alle wissen, Algorithmus begünstigt und gesteuert, hat man das Gefühl, es gibt nur noch Extreme irgendwie. Die einen sind da, die anderen dort, das sind unversöhnliche Gegensätze, die sind, gerade die Gegnerseite ist komplett geistesgestört und man fasst es nicht, dass es da Tausende und Zehntausende gibt, die solche Positionen vertreten und so. Und dann hat man schnell mal den Eindruck, wir sind in einer komplett unversöhnlich polarisierten Welt. Und wenn ich dann so ein bisschen in meine Umgebung schaue, dann bildet sich das eigentlich weitgehend gar nicht ab. Also in meiner Nachbarschaft ganz viele tolle Leute, wahrscheinlich politisch mehrheitlich eher konservativ, weil wir ja auf dem Land leben, in einem in der Schweiz SVP-freundlichen Umgebung und so. Also eher vielleicht Mitte Rechtsparteien wählen und so. Aber das sind alles Leute, die sind nicht im Kulturkampfmodus, die sind nicht in diesem Überwindungsduktus, sondern das sind eigentlich sehr vernünftige Leute, die anderen ihr Eigenrecht gönnen und eingestehen. Und auch in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft, es gibt extreme Ränder, aber in aller Regel sind das eigentlich höchst gesprächsbereite Leute, die so ein bisschen, die viel moderater unterwegs sind, als es jetzt der Eindruck auf Social Media erweckt. Und das macht mich dann doch irgendwo hoffnungsvoll, dass ich denke, ja, so krass, wie mir das in meinem Algorithmus entgegenkommt, so krass ist es dann, glaube ich, doch.
Ja, und ich finde, wir haben sogar eine gar nicht so schlechte empirische Basis, um das zu behaupten, gerade in der Schweiz. Wenn du dich an die ganze Corona-Zeit erinnerst, da hatten wir wirklich teilweise das Gefühl, alle sind verrückt. Ja. Also gerade, ich lebe ja in Bern und da hatten wir dann ständig noch diese Demonstrationen auf dem Bundesplatz, weißt du, von den Freiheitstriechlern mit ihren Glocken und diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Mhm. Und da habe ich wirklich Zeit, weißt du, habe ich wirklich gedacht, kann es sein, dass hier einfach alles kaputt geht und alle verrückt werden. Mhm. Und dann hatten wir ja, weil wir eine direkte Demokratie sind, ja wirklich eine Abstimmung darüber, dass das Volk quasi im Nachhinein die Maßnahmen des Bundesrates legitimieren sollte. Mhm. Das ist ja eigentlich eine ziemlich heikle Sache, weil viele waren mit irgendetwas nicht zufrieden und es wurde ja mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen.
Ja.
Und da habe ich wirklich gedacht, ah krass, die waren einfach wahnsinnig laut, medial wahnsinnig präsent, aber sie sind nicht die Mehrheit.
Ja, also das ist etwas, was mich dann doch zumindest jetzt in unseren Schweizer oder westeuropäischen Verhältnissen dann doch auch wieder hoffnungsvoll stimmt, dass jetzt wahrscheinlich sich langfristig dann diese Extreme doch nicht durchsetzen. Etwas anderes, was mir immer mal wieder Hoffnung gibt, sind auch Geschichten von Menschen, die sich von der Realität und von Begegnungen mit anderen Menschen oder wie auch immer etwas haben sagen lassen und sich auch verändert haben. Also ich kann in meine eigene Biografie schauen. Ich habe auch früher sehr viel rigorosere und auch extremere Ansichten vertreten, teilweise auch in diesen kulturkämpferischen Themen war ich wirklich so angezählt im Blick auf Wokeness und weiß ich was und habe da auch mich teilweise verrannt. Und ich habe erlebt, wie ich in der Begegnung auch mit Menschen, mit Leuten, die das anders sehen oder die auch zu Minderheiten gehören, die in diesem Kulturkampf gerne ins Zentrum gestellt werden und so. Ich habe in solchen Begegnungen meine eigene Haltung immer mehr revidiert und muss jetzt im Rückblick sagen, da habe ich mich geöffnet und da hat eine Veränderung stattgefunden, die ich für gesund halte und die mich auch hoffnungsvoll stimmt im Blick auf andere Menschen, weil es ist irgendwie möglich, sich aus diesen Grabenkämpfen auch ein Stück weit zu befreien oder andere Überzeugungen mit einzupreisen. Und ganz spezifisch beeindruckt es mich, wenn Leute jetzt, wir sind ja eingestiegen mit der Trump-Administration und dem Wahnsinn in den USA, wenn Leute auch in den USA sich trauen, die Seiten zu wechseln oder sich trauen, die Seiten zu wechseln wäre falsch gesagt, sich trauen, auch Widerspruch zu leisten und dafür ihre Reputation und alles aufs Spiel zu setzen, also von Leuten wie Joe Kent, dieser Militärveteran, der von Trump quasi als Kopf dieser Counter-Terrorist, dieser Anti-Terror-Einheiten berufen wurde und der dann im Blick auf den Irankrieg einfach sagt, nein, es gibt keine Evidenz dafür, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist und sich traut, Trump entgegenzuhalten und der natürlich gnadenlos abgesägt und von Trump jetzt in einer geradezu kindischen Vergeltungssucht öffentlich niedergemacht wird. Aber dass es Leute gibt, die sagen, da widerspreche ich jetzt. Ja. Das lasse ich mir nicht. Und die Rede vom Wechseln der Seite ist falsch an der Stelle. Das sind ja dann nicht Leute, auch diese Marjorie Taylor Greene, die ja wirklich eine Trump-Sektenanhängerin erster Güte und eine Speichelleckerin sondergleichen war. Die hat sich gegen Trump gestellt und ist in Ungnade gefallen dort. Aber die haben sich ja dann nicht den Demokraten oder dem Wokismus angeschlossen oder so. Das eben gerade nicht. Aber die haben an entscheidender Stelle gesagt, da muss ich jetzt widersprechen und Rückgrat bewiesen. Und das beeindruckt mich und gibt mir irgendwie auch Hoffnung, dass Menschen nicht jeden Scheiß einfach mitmachen.
Ja, ich denke oft zurück an persönliche Begegnungen, die ich hatte in den USA mit Menschen, die ja offen dazu stehen, dass sie republikanisch wählen. Das eine war so diese Reise, die wir mit der Familie 2018 gemacht haben, der Ostküste entlang von Miami bis New York hoch, wo wir wirklich viele Republikaner, Republikanerinnen kennengelernt haben. Dann aber auch, als wir gemeinsam in Texas waren bei der AAR und auch der Taxifahrer, bei der letzten, also es war eigentlich die vorletzte AAR, den ich kennengelernt habe.
Ja, die Konferenz, in der wir gemeinsam waren. Ja.
Dann, wo ich einfach denke, nein, das kann nicht sein. Das waren nicht unanständige, dumpfe Leute. Es kann nicht sein, dass die das jetzt alle okay finden oder nicht mitkriegen. Mhm. Und das ist schon etwas, also wirklich diese, ja, das sind ja keine Kontakte, die man dann lange pflegt. Es sind vielleicht noch zwei wirklich geblieben, wo man über Facebook sich noch schreibt und so. Aber ich kann mir diese Menschen nicht so denken. Das sträubt sich immer wieder. Eigentlich sind das nicht Menschen, die das gut finden können. Eigentlich sind das eher, ich würde sagen, bei uns wären das sehr bürgerliche Menschen, die aber auf sowas wie Anstand und so doch große Stücke setzen.
Doch noch Wert legen.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nicht beschämt sind und das nicht super, super seltsam finden, was da läuft. Aber wissen tue ich es nicht. Aber das würde sich ja genau anschließen an deine Hoffnung dieser vielen kleinen Geschichten, die es gibt. Ja, Manu, bei mir gibt's noch was mir Hoffnung macht. Und das ist halt, dass sie wirklich keinen Erfolg haben. Mhm. Also weder hat Putin es geschafft, Kiew einzunehmen, noch hat es Trump geschafft, irgendein Regimewechsel im Iran zustande zu kriegen oder die ganze Welt mit seinen Zöllen zu erpressen. Nein, im Gegenteil, das oberste Gericht hat die Zölle für ungültig erklärt. Sie müssen jetzt in teuren, bürokratisch aufwendigen Verfahren rückerstattet werden. Mhm. Der Iran, nicht, dass mir das jetzt besonders gefällt, aber der Iran ist nicht geschwächt. Dieses furchtbare Regime dort wurde nicht ausgewechselt. Es ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Es hat einen Hebel gefunden mit dieser Straße von Hormuz, die wahrscheinlich mächtiger war, als sie das selbst je gedacht hätten. Mhm. Und ich glaube, das zeigt halt, dass es doch noch so etwas gibt wie eine Wirklichkeit, die man nicht einfach wegschreiben und wegdiskutieren kann. Also dass es am Schluss so ist, dass du, sogar wenn du Medien kontrollierst, wenn du ganz viel Geld hast, wenn du alles dran setzt, dass sich dein Narrativ durchsetzt, es am Schluss so etwas gibt wie eine Faktizität, die du nicht wegdiskutieren kannst, die einfach da ist und die am Schluss nicht verdeckt und verschwiegen werden kann.
Ja, es gibt ja dieses, das habe ich gestern irgendwo gelesen, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, ein Zitat: Du kannst einige Leute die ganze Zeit verarschen oder an der Nase herumführen, oder du kannst alle Leute eine Zeit lang an der Nase herumführen, aber du kannst nicht alle Leute die ganze Zeit an der Nase herumführen. Und das ist jetzt, ich bin da vorsichtig mit der Hoffnung, dass wir haben ja in unserer Habermas-Folge auch darüber gesprochen, wie sehr kann man noch auf die Vernünftigkeit des Menschen und auf seine Ansprechbarkeit für Fakten und Argumente vertrauen. Aber moderat hoffnungsvoll bin ich da auch, dass Leuten bei diesem ganzen Wahnsinn auch langsam die Augen aufgehen. Und das ist eigentlich eine, paradoxerweise eine Hoffnung, die für mich eher verstärkt wurde in der letzten Zeit, weil der Wahnsinn so offensichtlich geworden ist, jetzt auch über Ostern, wenn ein amerikanischer Präsident mit der Auslöschung einer Zivilisation droht und am selben Tag einen Kampf mit dem Papst, den Kampf ansagt und behauptet, der wäre nur Papst geworden wegen ihm und einfach so, das hat jetzt ein Level an Absurdität und an Kleinlichkeit auch erreicht. Es ist so wahnsinnig geworden, dass eigentlich meine Hoffnung größer geworden ist, dass, und das zeigt sich ja auch, dass Leute sagen, nee, aber Leute, so jetzt wirklich nicht, also die ganze Idee, dass da einer 3D-Schach spielt und eine ganz ausgewiefte Strategie im Hintergrund verfolgt, die ist angesichts des Angriffs auf den Papst, den man jetzt wirklich nicht gewinnen kann, ist so absurd geworden, dass ich denke, ja, je wahnsinniger es wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass vielen auch die Augen aufgehen. Man muss damit dann halt einfach die Hoffnung verbinden, dass der Wahnsinn nicht so zu einer quasi nicht in Tat umgesetzt wird, weil es gibt dann auch ein zu spät, aber ja.
Ja, das stimmt. Aber darin habe ich dann schon wieder die nächste Hoffnung, Manu, nämlich dass vielleicht ein weltweiter Schock ist, was da passiert, der uns bei allen populistischen Tendenzen, die wir jetzt hatten in den letzten 20 Jahren, auch darauf stoßen lässt, dass wir nicht zu sehr in politischen Dingen uns an einzelne Köpfe und Personen hängen sollten, sondern wirklich starke Strukturen, Verfahren, Prozesse, Kulturen brauchen, die unser Gemeinwohl organisieren und vorwärts bringen. Und da hoffe ich wirklich, wirklich, dass das ein Learning ist, was man mitnehmen wird für die Zeit danach. Ich glaube, dass diese ganze Trump-Zeit dem Untergang geweiht ist, dass dieser Untergang gar nicht so weit in der Zukunft steht. Ich glaube zum Beispiel schon, die Midterms in diesem Jahr werden zeigen, dass das nicht Erfolg hat. Wir können dann die Folge gerne nochmal einspielen, wenn ich nicht recht hatte.
Ja, ich hoffe,
aber ich glaube wirklich, dass es so ist, und zwar nicht so im Sinne einer leisen Hoffnung, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewinnt. Ich kann es mir auch aus ganz pragmatischen Gründen nicht vorstellen, weil was so entscheidend war für diese erneute Wahl Trumps, war wirklich das Gefühl, Amerikanerinnen und Amerikaner kommen zu kurz, sie können sich für ihr Geld nicht mehr den Wohlstand leisten, den sie sich gewohnt waren. Sie haben diese Aufstiegsgeschichte nicht mehr erlebt. Mhm. Sie haben den Glauben an diese Aufstiegsgeschichte verloren. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, die Trump ja wirklich versucht zu kontrollieren, die er wirklich mit allem an Macht gebaren, Personalpolitik etc. unter dem Deckel halten will, dann merkst du halt, nein, die Ökonomie läuft nicht, sie rollt nicht. Und es ist das, was dann doch am Schluss viel, viel mächtiger ist als Donald Trump mit seiner quasi diktatorischen Manier, Politik zu treiben.
Mhm. Am Schluss sind es dann die steigenden Ölpreise, die ihm noch die letzten Loyalitäten kosten.
Es sind die steigenden Ölpreise, es sind Gesundheitskosten, die er überhaupt nicht in den Griff bekommt. Mhm. Es kann auch nicht funktionieren, wenn du eine Politik fährst, die wieder nur die schon Reichen und Überreichen begünstigt. Und das sind letztendlich Fakten, an denen auch Donald Trump nicht vorbeikommt.
Ja, das sind doch hoffnungsvolle Worte, die wir doch gerne an den Schluss dieser Folge stellen. Und ich nehme deine Ermutigung zu einem restringierten Social Media Gebrauch.
Ja, du musst ja nicht Social Media fasten, aber du könntest ja so ein Social Media Intervall fasten versuchen.
Ja. Ja, oder ich mache mir ein anderes Profil mit einem ganz anderen Algorithmus, wo ich quasi nur so Katzen- und Hunde-Videos schaue. Und,
gerne.
Genau. Dann,
und ich gebe dir einfach das Login für mein Profil. Das ist süß. Hey Manu, was steht an?
Ja, ach, ganz vieles. Ich werde hoffentlich noch einen Blogbeitrag schreiben, auch zu Rechtspopulismus im Christentum, sofern mich hier noch die Muße küsst. Und sonst Sitzungen, Besprechungen und ein paar Themen, an denen ich weiterarbeite.
Ja, aber du hast mir erzählt, du hast dein Fahrrad im Service gehabt.
Ja.
Ist das zurück?
Ja, das ist zurück. Und ich habe da ganz neue Reifen drauf und es macht wieder richtig Spaß.
Du könntest mal mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
Ja, genau.
Ja. Das wäre lustig. Oder ja, wir treffen uns in der Mitte. Oder ich begleite dich bis Olten oder irgendwie sowas.
Ja gut, also das wäre diskutabel. Ja.
Gut, das sind doch tolle Aussichten. Hey, wenn ihr Ideen habt, was uns hilft, den Kopf über Wasser zu halten bei all dem Mist, der auf uns einprasselt, wenn ihr Ideen habt, wie man eine Art von innerer Haltung und Widerständigkeit bewahren kann gegen all dies, dann lasst uns das wissen. Bis dahin eine gute Woche euch. Führt euch Gott. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.